www.altidasinterview.de.
Willkommen beim Podcast Alti das Interview. Hier sprechen wir mit den Entscheidern der Finanzszene. Mein Name ist Christian Salo. Heute freue ich mich besonders, erneut mit Carsten Kürlings zu sprechen, einem der beiden Geschäftsführer der GLS Investments. Hallo Herr Kürlings, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Salo, freue mich auf das Wiederhören.
Wie bereits in unserer letzten Episode angekündigt, wollen wir heute tiefer in Ihr politisches Engagement bzw. natürlich das politische Engagement der GLS Investments eintauchen. Die Lage ist geradezu dynamisch. In Deutschland wurde gewählt und die Regierungsbildung ist in vollem Gange. Gleichzeitig lockern die USA Nachhaltigkeitsvorgaben und scheinen sich von Europa abzuwenden. Wie bewerten Sie diese Entwicklungen?
Ja, in der Tat sind die Herausforderungen gerade sehr groß und die Diskussionen sehr wild. Da hilft es aber nicht, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Wir sind davon überzeugt, dass wir hier nicht tatenlos zusehen sollten, sondern ergreifen selbst die Initiative. Und als Asset Manager können wir das auf verschiedenen Wegen tun. Wir haben natürlich Einflussmöglichkeiten über die Investments, die wir tätigen, als auch die Divestments, also wo wir deinvestieren. Aber auch insbesondere über unsere Engagement-Aktivitäten, also den Kontakt zu Unternehmen und auch unser Stimmrechtsverhalten auf Hauptversammlungen. Und ein weiteres Beispiel, nicht abschließend, aber auch hier genannt, die Kontakt zum Regulator und auch die Verbindung über Netzwerke, um ja politische Einflüsse auch geltend zu machen, wie wir das aktuell in Brüssel zum Beispiel tun.
Ja, Sie sind ja mit einigen Partnern in Brüssel unterwegs. Was genau tun Sie dort?
Ja, schauen wir einmal auf die Situation in Brüssel. Neben den gerade sehr großen außenpolitischen Herausforderungen kämpft die EU ja insbesondere mit dem Thema Wettbewerbsfähigkeit, aber auch damit, wie sie die Wirtschaft und die Gesellschaft Resilienz auf die ökologischen und sozialen Herausforderungen aufstellt und wie sie dafür einen robusten Rahmen für nachhaltige Finanzen schafft. Auf der Gegenseite gibt es in Brüssel eine große Lobby von Unternehmen und Organisationen, die eher sehr starke Eigeninteressen verfolgen, branchenspezifische Interessen verfolgen und auch nationale Interessen verfolgen, die einer europäischen gemeinsamen Lösung bei diesen Fragestellungen häufig entgegensteht. Und interessanterweise hat die EU ja mit sehr viel Aufwand in den letzten Jahren versucht, ein regulatorisches Rahmenwerk für nachhaltige Finanzen zu schaffen, wo sie hart gerungen hat mit den genannten Lobbyvereinigungen. Was interessanterweise, was sie aber nicht geschafft hat, ist ja die Sache, die Verbindung herzustellen zu nachhaltigen Banken und Kreditgenossenschaften, die es in der Europäischen Union ja schon seit gut 50 Jahren gibt, die also eine Innovation oder eine Entwicklung aus Europa ist. Und diese Organisationen haben ja schon viele soziale wie auch ökologische Lösungen entwickelt. Die Idee ist einfach, diese viel stärker mit in die Regulatorikvorhaben einzubringen. Und dafür haben wir uns halt zusammengeschlossen mit Nachhaltigkeitsbanken, nachhaltigen Neobanks, Kreditgenossenschaften und auch Fintechs, um diese Themen direkt in Brüssel zu platzieren. Die Gruppe heißt Sustainable Banking Coalition und ist im November 2023 in Brüssel gegründet worden. Und wie erwähnt, sind da Pioniere des nachhaltigen Bankings in Europa dabei.
Welche konkreten Ziele verfolgen Sie mit dieser Gruppe?
Wir wollen zum einen die Expertise einbringen in das Netzwerk und dann auch später in die EU-Regulatorik, und zwar die Expertise, die wir halt seit Dekaden aufgebaut haben, wie man bestimmte soziale wie auch ökologische Herausforderungen angehen kann und idealerweise lösen kann. Wir stärken deswegen sehr stark den Best-Practice-Austausch untereinander. Ja, gibt in viele gute Ideen, die vielleicht in einem Land im Süden von Europa entwickelt wurden. Und es wäre toll, wenn wir diese Ideen auch in den Norden oder in den Osten oder in den Westen bringen können und dann auch entsprechend über die gesamte EU skalieren können. Der zweite Schritt ist dann aber die Vernetzung mit der Zivilgesellschaft, mit Parlamentariern, mit der EU-Kommission, dem nachhaltigen Finanzsektor in Europa auch eine gemeinsame Stimme zu geben.
Jetzt ist natürlich interessant, wenn Sie all diese Aktivitäten haben, wie erfährt denn die Öffentlichkeit davon?
Ja, wir haben unterschiedlichste Aktivitäten, um die Öffentlichkeit zu erreichen, also von den Beginnen von den Social-Media-Aktivitäten der Coalition bis hin zu öffentlichen Veranstaltungen in Brüssel. Aber wir fahren auch größere Kampagnen. Die bekannteste war jetzt zum einjährigen Jubiläum. Das war die EU-Switch-Banks-Kampagne, wo wir zum einen Privatpersonen in der EU erreichen wollten, um sie da zu anzuregen, auch mal ihre Bankbeziehung kritisch zu hinterfragen. Und zum anderen aber auch der EU-Kommission selbst aufzuzeigen, wo hat eigentlich die EU ihre Gelder angelegt. Da reden wir über viele, viele, viele Milliarden. Und inwieweit die eigentlich mit den Nachhaltigkeitszielen und auch Wettbewerbszielen der EU-Kommission übereinstimmen. Und es wäre ja sehr sinnvoll, auch Teile der EU-Budgets anders zu allokieren, zum Beispiel auch bei nachhaltigen Banken.
Was ist der aktuelle Fokus der Gruppe?
Wir haben eine ganze Reihe von Aktivitäten. Zum einen beschäftigt uns natürlich sehr stark die Nachhaltigkeitsregulierung. Hier gibt es ja viele Interessenthemen auch wieder zurückzudrehen, bis hin zu komplett einzustellen. Wir sehen die Entwicklung in den USA, wo viele Themen ja komplett eingestellt werden, bis hin zu verboten werden. Aber auch in der EU werden Themen geschliffen und wir sind überzeugt davon, dass wir ein funktionierendes Rahmenwerk brauchen, um die Wirtschaft halt zukunftsfähig und resilient aufzustellen, weil die Herausforderungen auch von ökologischer Seite werden immens.
Im Zuge der EU-Nachhaltigkeitsregulierung kommt es ja zu einem sogenannten Omnibus-Verfahren. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, aktuell, wir nehmen diesen Podcast ja am 25. Februar auf und für morgen, den 26. Februar, ist ja die Veröffentlichung der Omnibus-Gesetzgebung angekündigt, auch wenn es vielleicht bei Details noch zu Verzögerungen kommen wird. Aber es sind ja schon einige Punkte durchgesickert und es scheint so zu sein, dass tatsächlich ein Großteil der Regulierungsvorhaben zurückgenommen werden. Das wird einige zunächst freuen, weil der Schrei nach Deregulierung oder Entbürokratisierung ist ja laut. Er ist ja auch auf den ersten Blick nachvollziehbar. Ich leite ja auch ein Unternehmen. Mir sind die Herausforderungen eines umfangreichen Reportings auch aus der Perspektive sehr bewusst. Gleichwohl, wir sind Investor und sind angewiesen auf gute Daten, auch Nachhaltigkeitsdaten. Und unter diesen Gesichtspunkten sind die aktuellen Entwicklungen sehr kritisch zu betrachten, weil es nicht zu mehr Transparenz und Datenqualität führen wird, sondern im Gegenteil die Unsicherheit, was Nachhaltigkeitsfragen betrifft, leider wieder erhöhen wird.
Und welche Risiken verbergen sich dahinter?
Unserer Sicht besteht bei der Abschwächung der Regulatorik immer die Gefahr, dass halt auch Effektivität der Nachhaltigkeitsberichterstattung und Maßnahmen verringert werden könnte. Es wird sicherlich auch zu Unsicherheit bei Unternehmen führen. So ein bisschen rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Wie es denn jetzt weitergeht und was ist richtig und was ist falsch? Diese Fragen. Dann auf jeden Fall ein Vertrauensverlust bei Investoren, weil vielen Investoren sind diese Nachhaltigkeitsziele und Kriterien ja sehr, sehr wichtig und sie sind darauf angewiesen, gute und vergleichbare Informationen zu bekommen. Und das ist jetzt stark gefährdet. Auch diese Verzögerungen werden, die es in der Regulatorik gibt, werden sicherlich zu weiterer Unsicherheit führen. Und wir müssen ja Lösungen für die ökologischen wie sozialen Probleme finden. Und wir müssen sie aber auch ökonomisch tragfähig haben. Und deswegen wäre aus meiner Sicht eher die Frage, wie schaffen wir aus einem möglichen Zielkonflikt eigentlich die Synthese und nicht jetzt, wo die Herausforderungen in der Umsetzung vielleicht hoch sind, da wieder zurück auf Null zu gehen, aber auch kein Problem wirklich gelöst zu haben.
Jetzt ist Regulierung ja nicht nur für Unternehmen und Investorinnen kompliziert und anspruchsvoll umzusetzen, Sie haben es gerade erwähnt, sondern auch für Retail-Investorinnen sehr schwer manchmal zu verstehen. Wie soll der Retail-Investor denn eigentlich noch verstehen, welche Produkte wirklich nachhaltig sind?
Hier ist sicherlich auch die Regulatorik so auf halbem Wege stehen geblieben. Die SFDR ist ja bisher auch nur eine Offenlegungsverordnung, das heißt, sie gibt zahlt vor allem auf die Transparenz ein, gibt aber keine Orientierung dafür, was ist jetzt wirklich ein nachhaltiger Fonds. Und hier muss aus unserer Sicht mit höchstem Anspruch weiter vorangetrieben werden, eine klare Definition zu finden, was sind nachhaltige Fonds und was sind auch keine nachhaltigen Fonds, beziehungsweise für andere Finanzinstrumente gilt das genauso. Also hier ist eine wirklich verlässliche Navigationshilfe durch die Regulatorik erforderlich. Und aktuell beschäftigt sich in der SBC auch eine Arbeitsgruppe, damit hier ein Positionspapier zu erstellen, um konkrete pragmatische Vorschläge zu machen, wie das umgesetzt werden kann. Und mit dem Positionspapier wollen wir Vorschläge machen, wie eindeutig nachhaltige Produktkategorien definiert werden können. Wir fordern verbindliche Offenlegungsanforderungen, insbesondere für fossile Investitionen, und hoffen auf eine deutlich bessere Harmonisierung der unterschiedlichen Gesetzgebungsverfahren und Regulatorikvorhaben. Denn diese sind leider nicht immer gut aufeinander abgestimmt und sind deswegen teilweise mehrdeutig oder widersprüchlich zueinander.
Gibt es noch weitere Themen, für die sich die SBC einsetzt?
Ja, das ist eine ganze Reihe. Lass mich vielleicht einen hervorheben. Uns interessiert insbesondere dieser Schulterschluss vom öffentlichen Sektor und Privatsektor. Also wie können öffentliche Gelder der EU effektiver und effizienter für soziale und ökologische Themen innerhalb der EU eingesetzt werden. Wir sind überzeugt davon, dass das auch die Wettbewerbsfähigkeit sehr stark stärkt und die Resilienz erhöht. Und hier sind auch viele Innovationen in der Art der Finanzinstrumente aus unserer Sicht notwendig. Also wie kann man Mechanismen so anpassen, dass sie sowohl ökonomischen wie auch ökologischen oder sozialen Zielsetzungen gerecht werden und intelligent private und öffentliche Gelder miteinander zu verbinden. Und wir stoßen aber auch ein sehr großes Interesse sowohl bei der EU-Kommission als auch den Institutionen der EU, wie zum Beispiel der European Investment Bank.
Regulatorisch scheint sich also einiges zu bewegen, und ich freue mich, in einer weiteren Episode mit der GLS Investments das Thema Regulatorik im Bereich Sustainable Finance, was kommt da auf uns zu, mit Ihrem Kollegen Fabian Bauer zu besprechen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Kürlings.
Gerne, Herr Salom.
alti.de Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de